Hallo Leute, willkommen zur zweiten Ausgabe, die 4 aus der Werkstatt. Heute wieder mit dem üblichen Setup.
Robin, wir sind wieder alle mit dabei. Aber ich muss einmal ganz kurz übernehmen, weil in der ersten Folge haben wir, glaube ich, gar nicht geklärt, wie bist du eigentlich ins Büro gekommen?
Ach stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Nee. Ich habe tatsächlich 2016 angefangen, beziehungsweise 2015 muss ich angefangen haben, schon mit 17 Jahren im Büro. Damals noch als Teilzeitkraft, weil meine Mutter sich immer mehr aus dem Betrieb, in Anführungszeichen, aus dem operativen Geschäft rausziehen wollte. Und ich nach einem Job gesucht habe, um neben der Schule ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann ist uns das durch eine Freundin im Garten, die hat uns das erzählt, dass ihr Sohn bei ihnen im Betrieb angefangen hat. Und dann meinte meine Mutter so, warum fängt der Cedric eigentlich bei uns nicht an zu arbeiten?
Echt? Das ist ja
so, so ist das, das ist ernst 21 Geschichte.
Und da hast du ja mit deinem Studium schon gut vorgearbeitet gehabt, ne?
Der Schule warst du doch gerade,
2015 war ich noch in der Schule,
da
war ich
gerade
17 Jahre alt. Ich habe da schon angefangen, bin immer noch von wo auch immer hierher gefahren und habe da immer noch mit der Bahn bin ich hergekommen nach der Schule und habe 2 Tage die Woche hier gearbeitet.
Ja, was hast du dann gemacht?
Ach, das ganz normale Tagesgeschäft, so, ne? Kassenbuchführung und sowas alles, ne? Rechnungswesen, Mahnwesen, so die Grundzüge, die man jemandem ungelernt beibringen kann, wenn man so möchte. Ne? Ein bisschen Learning by Doing, damals noch ganz rudimentär, alles Stift und Papier, weil die digitale Generation noch nicht angekommen war. Und hab
da die Arbeitskarte auch noch
von Hand. Wir früher noch diesen geilen Terminkalender.
Ja, ja, den hatten wir aber relativ lange noch.
Junge.
Bis vor zwei Jahren hatten wir den noch.
Ja, das war mal geil. Blätter, ja. Jeder darin rumgeschmiert. Das war
also wie das alles funktioniert hat, kann man sich mir nachher dann gar nicht mehr vorstellen. Ne? Und auf jeden Fall habe ich dann meine Schule beendet, mein Abi gemacht und habe dann gedacht, ich mache jetzt erstmal was ganz anderes. Und habe erstmal erneuerbare Energien studiert, dachte, das wäre eine super Sache. Als ich dann nach, der dritten Woche oder sowas, haben die mir erklärt, was man alles damit machen kann. Und das war im Endeffekt, damals haben die das sehr fantasielos dargestellt, du kannst dein Leben lang Windkraftanlagen bauen und sowas. Da war ich so, oh, das bin ich nicht. Also das habe ich direkt gemerkt. Jetzt im Nachhinein dachte ich mir, es wäre schon spannend gewesen, hätte ihnen das irgendwie besser angepriesen, aber damals war ich so, das ist nichts für mich. Und dann habe ich gedacht, gut, ich mache jetzt BWL, weil mir macht das hier in der Firma sehr viel Spaß. Und hab dann das Studium gemacht, hab da nebenbei weitergearbeitet, hab mir meine Brötchen dazu verdient, um das Studium zu finanzieren. Ich wurde natürlich unterstützt, aber den Großteil habe ich mir halt da selber erarbeitet, damit man auch lernt, ne? Damit ich lerne, dass Geld nicht an Bäumen wächst, ne? Ist ja vollkommen richtig so gewesen. Und hab dann irgendwann gemerkt im Studium, gerade nach meiner Krankheit dann auch noch, dass ich irgendwie dachte, weißt du, wenn ich jetzt hops gegangen wäre, dann hätte ich nie was wirklich gearbeitet, weil ich war nur 2 Tage die Woche hier. War nicht genug hier, um irgendwas zu bewegen, und habe eigentlich alles so ein bisschen nur meinen Bereich bearbeiten können. Aber ich hatte eigentlich Lust auf mehr und wollte mehr machen und habe dann mich dazu entschieden, das Studium abzubrechen, obwohl ich war im 4. Semester, aber durch meine Krankheit hat mir ein halbes Semester auf jeden Fall gefehlt. Ich hätte mindestens noch das Doppelte quasi gebraucht, was ich schon hatte. Und dann habe ich gesagt, das hat für mich alles keinen Sinn, ich will was schaffen. Ich möchte, dass Menschen sich durch mich auch in irgendeiner Form beeinflusst werden. Und das kriege ich hier im Betrieb eigentlich am besten hin, indem ich den ganzen Tag für 10 Mitarbeiter verantwortlich bin und für die tun kann und lassen kann, was ich möchte, und den Kunden auch helfen kann.
Ich glaube, das hast du damals so ausgedrückt, du willst was erreichen mit dem, was du tust. Du willst nicht nur da sitzen, was lernen, sondern du willst was. Du willst irgendwie was machen.
Ja, also ich meine, die Leukämie, die war eben schon ein Stück weit sehr bedrohlich. Ich meine, hätte das jederzeit passieren können, dass ich nur eine leichte Hirnblutung kriege und sowas, weil meine Blutwerte so schlecht waren. Das hätte ich dann wahrscheinlich gar nicht mehr mitbekommen, dass es mir nicht gut geht.
Sondern, das ist schon krass, ne?
Und ja, das darf ich nicht vergessen. Und das hat dann schon, man sagt das immer wieder, ja, ich lebe mein Leben jetzt so anders seitdem. Ich würde sagen, dass mein Leben immer sehr genossen habe, aber dadurch habe ich gemerkt, ich will was machen mit Sinn. Der Engländer sagt ja immer mit Purpose, mit, dass ich sage, ich mache was in meinem Leben. Und habe dann, wie gesagt, das Studium abgebrochen. Nach dieser ganzen Phase, nachdem das durch war, meine 4 Therapiezyklen quasi, meiner Chemotherapie. Und als dann soweit klar war, dass es mir wieder gut geht, sage ich mal, habe ich dann gesagt, ich mache jetzt das Studium, lasse ich. Das habe ich sogar noch entschieden, als ich noch im letzten Zyklus war. Habe gesagt, aber ich muss irgendwas in der Hand haben. Ich kann nicht einfach nur mein Leben lang sagen, ich sitze hier im Büro und gucke den Schrauben beim Arbeiten zu, sage ich mal. Und habe dann noch eine Ausbildung gemacht hier in der Handwerkskammer zu Köln. Die war für mich kein Problem. Ich habe, wie gesagt, vorher jedes Semester Klausuren geschrieben, die waren ungefähr das ganze Studium, die ganze Ausbildung zusammengepackt. Und das war natürlich deutlich, deutlich praxisorientierter und hat mir geholfen, sag ich mal, mich mehr im Betrieb auch zu konzentrieren auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Ne? Und das war sehr spannend. Das waren knapp 2 Jahre ging die dann, weil ich durfte verkürzen aufgrund meines Studiums und des Abiturs. Und weil ich schon etwas älter war, da war ich ja, das war ja 2019, da war ich 2021 fertig. Jetzt bin ich seit 3 Jahren Vollzeit hier. Vollzeit, Vollzeit. Ne? Und,
vorher warst du auch Vollzeit. Nur einen Tag die Woche warst du in der Handwerkskammer.
Ja, ja, aber da war ich, sag ich mal, das war noch ein Bereich, wo ich auch noch nicht mir zugetraut habe, hier einfach mal was anzustoßen und was zu machen.
Du warst auf jeden Fall innerhalb der 2 Jahre, da war ich ja schon hier. Ich bin ja quasi zeitgleich mit Adnan hier hingewechselt.
Ja.
Da war ich schon immer.
Für dich war aber eigentlich schon relativ zeitig irgendwann klar, dass du den Betrieb übernimmst. Oder wann kam das so bei dir eigentlich, dass du sagst, so, ich trete
in der dritten Klasse. Fußstapfen?
Dritte Klasse, ja, das ist zeitig.
Nee, in der 4. Klasse haben wir so ein also Abschlussbuch
er
geschrieben.
Er sagt 4. Klasse, während Papa sagt, dass Josh schon im Innenhof hier auf der Äußeren Kanalstraße noch schon Reifen gewechselt hat an seinem Matchbox-Auto. Ne?
Geil.
Also beziehungsweise war das gewechselt, schlimm. Er hat die einfach nur abgemacht. Ne?
Ja.
Das war damals schon klar. Und da bin ich persönlich immer sehr, sehr neidisch gewesen, weil ich hätte ich gewusst von Anfang an, was ich, sag ich mal, machen wollen würde, hätte ich mich von Anfang an drauf gestürzt. Mhm. Und bei mir jetzt ist es einfach so ein bisschen rauskristallisiert. Ich bin da etwas
also,
flexibler.
Wolltest du Anfang erst nicht in den Betrieb mit rein?
Genau.
Oder war das gar nicht im Gespräch? Oder?
Es hat sich eigentlich ein Wunsch
Am Anfang, ja, von 3 Leuten, von Mama, Papa und Josh. So kann man das sagen.
Geil.
So, weil ich meine, natürlich für meine Eltern ist, oder für unsere Eltern ist das ja ideal. Ne? Die haben diesen Betrieb, mein Vater hat ihn gegründet, meine Mutter hat ihn mitgetragen und mit aufgebaut und hat ihn eben so ermöglicht, so in der Form zu arbeiten, weil man muss es eben ganz klar sagen, das Geld wird zwar in der Halle verdient, aber also wenn man so möchte, das Geld wird in der Halle geschaffen, aber im Büro wird es eben verdient. Ne? Weil wenn man keine so viel schrauben, wie man möchte, wenn man nicht die richtigen Sachen einkauft oder die Kunden die Rechnung nicht bezahlen, kommt das Geld nicht bei dir an. Da kannst du so viele Stunden kloppen, wie du willst. Und das hat sich für unseren Vater ganz früh gelohnt, dass er da den Rücken frei hatte. Dass er jemanden hatte, auf den man voll vertrauen kann, der nicht in die Kasse greift, der, sag ich mal, nicht so viel arbeitet wie er, sondern die gleiche Arbeitseinstellung hat. Ne? Und ob man mit seiner Frau zusammenarbeiten möchte, sei jetzt mal dahingestellt.
Aber konnte sich halt darauf verlassen.
Es ist jetzt die gleiche Konstellation wie jetzt mit Josh und mir. Josh kann sich voll kann auf mich verlassen, dass ich im Büro alles mache, dass im Büro alles funktioniert. Und ich kann mich darauf verlassen, dass es in der Halle funktioniert. Ne? Und das ist eigentlich für die beiden Win-Win, für mich auch ein Win-Win, weil ich mich dadurch natürlich auch eine ganz andere Art und Weise entfalten kann, als ich woanders könnte.
Damals, als Cedric die 1 oder 2 Tage dann nicht da war, war ich immer so, scheiße, jetzt ist er nicht da. Das war immer ganz kacke. Da habe ich mich immer darüber geärgert, dass du in die Schule gehen musstest. Das fand ich ganz mies, weil das in dem Moment dann natürlich auch was wegbricht irgendwo. Jemand, mit dem ich mich dann unterhalten kann, wenn ich mich mit meinem Vater wieder gezofft habe. Das ist ja in den Anfängen sehr schwierig gewesen. Wir mussten ja auch wachsen, so wie wir 2 wachsen mussten. Aber du warst immer noch mal eine andere Rückhalt als mit Papa. Und gerade wenn Mama dann nicht da war und du warst nicht da und ich war mit Vater alleine hier, das war manchmal schon schwierig.
Ja, das alles ist so einfach.
Ich glaube ich auch.
Das war wie mit dir und mit deinem Bruder. Das ist so, wenn du mit deinem, wie hast du das gesagt, wenn ich mein Bruder, der wirft den Hammer nach mir, ne?
Ja, er hat ja, gesagt, er wirft den Hammer nach seinem Bruder. Hat er gesagt,
also du wirst den Hammer nach deinem Bruder?
Nein, mein Bruder.
Ah, früher meinst du? Ja, 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 im Irak noch, ja.
Wie war das bei euch? Wer hat da die Werkstatt? Die gehört ja deinem Bruder, die Werkstatt, ne?
Ja.
Und du hast dann auch damit gearbeitet bei deinem Bruder.
Ja.
Und wie hat das funktioniert?
Ja, der sagt zu mir, mach das und das. Wird so gemacht. Oder wenn ich das nicht wusste, der zeigt mir das, wie ich das machen soll. Und dann mache ich es genauso, wie der genau sagt.
Und wenn du gesagt hast, nein, Bruder, ich mache jetzt anders, der Meinung, so geht nicht, hat er dich akzeptiert, ging nicht. Okay.
Oh, scheiße, ey. Und ich lasse mir hier was erzählen von dem, weißt du? Dann zeigst du auf der Nase rum, nein, ich mache das nicht, ich will keinen Reifenwechsel machen. Adnan, wie viele Reifenwechsel hast du diese Woche gemacht?
Diese Woche habe ich viel gemacht.
Heute gar keinen?
Heute nicht, aber gestern.
Ja, weißt du warum? Ich habe die alle gemacht, damit du nicht sauer bist auf mich, damit wir heute Abend hier ruhig in Ruhe reden können. Ansonsten guckst du mich um den Arsch
an. Adnan, was würdest du sagen, sind so die Autos, wo du am wenigsten gerne dran schraubst oder vielleicht sogar gar nicht dran schraubst?
Franzose.
Renault. Das kam schnell.
Renault, Smart, die habe ich da keinen
Smart,
Bock.
Gut, Smart ist
Franzose.
Und warum
Peugeot.
Genau?
Alles eng. Du verletzt deine Hände für was?
PSA, ne? Gerade ganz besonders. Du hast einen Kollegen, der arbeitet bei PSA, ne?
Ja, ja.
Hat er sich schon mal, wollte er schon mal von der Brücke springen?
Fünf Bier, ja. Fünf Bier bitte, ne?
Ja, genau, fünf Bier.
Der hat sein jetzt, seine Firma gewechselt.
Mhm. Ist jetzt auch mal weg vor dem Franzosen, oder was?
Doch, nee, nee, ist derselbe, also beim Renault, aber andere Firma. Hat gewechselt, hat keinen Bock mehr da. Mehr gehabt auf seinen Kollegen und so, hat ein bisschen Probleme mit seinen Kollegen. Und dann hat er die Firma gewechselt. Schön, dass er bei uns ist.
Hat er denn, was er glaubt, warum die so enge Autos bauen? Also warum die das so eng bauen, warum die das so,
nee,
so extrem bauen? Was würdest du sagen? Würdest du sagen, es ist eng, weil es einfach schlecht geplant ist? Oder haben die einfach...
Der Hersteller denkt nicht nach, wer da dran arbeiten soll.
Der ewige Kampf zwischen Ingenieuren und Werkstattleuten.
Muss aber also sagen, die haben relativ lange nicht so viele Probleme gehabt. Jetzt ist es andersrum. Jetzt haben die aufgeholt zu den deutschen Herstellern. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass die Motoren früher von den Franzosen irgendwie besser gelaufen oder besser konstruiert waren, weil die irgendwie frühzeitig...
Einfacher, simpler, ja, einfach. Ne? Die haben genau nicht so das Letzte rausgekitzelt, würde ich jetzt sagen.
Genau, es hat halt irgendwie alles funktioniert. Klar, es war genau scheiße, daran zu arbeiten, aber man muss auch ehrlich sein, die sind auch nicht so häufig kaputt gegangen. Also man musste nicht so häufig daran gehen. Natürlich, welcher Schwachmat unter der Ansaugbrücke scheiß Glühkerzen verbaut, ist natürlich behindert. Da brauchen, also, das, Entschuldigung, ne? Das
ist nicht optimal gelaufen, ich korrigiere.
Da hat sich die Person, die das gemacht hat, nicht drüber nachgedacht.
Ja, das ist schon manchmal verrückt, wenn man sich das anguckt, wie die Hersteller auch so andere Sachen bauen, was sich das Ingenieursteam vielleicht auch dabei denkt und was für Probleme das auch bei uns in der Werkstatt macht. Gerade wenn man mal so Stundenverrechnungssätze anguckt. Ich sag mal, wie läuft es normalerweise ab? Kunde kommt rein und sagt, ja, alles klar, ich will eine Inspektion haben und, oder keine Ahnung, ich brauche einen neuen Anlasser, da gibt es das und das an Arbeitszeit für, aber man kommt einfach nicht damit hin. Also die Zeiten sind manchmal so außer Luft gegriffen, wo wir uns dann schon selber hier hinten immer sagen, ja, dann, was meinst du, wir müssen das und das kalkulieren, komm mal gerade dazu,
was sagst du
wie
dazu?
Lange brauchen wir ungefähr, ne? Kommt das überhaupt hin, genau. Mhm. Und da ist ganz oft so, dass das gerade bei ja, französischen Herstellern oft dazu führt, dass die Zeiten irgendwie nicht so richtig mit der Realität
zueinander kommen. Ne? So gerade wenn die Motoren 150, 200.000 gelaufen haben und das schaffen die ja leider, dann ist es aber meistens...
Ja, leider. Ja, das war's gemeint.
Vor allem wird alles gerostet beim französischen Auto.
Ja.
Alles.
Ja.
Alle Schrauben, Rost, reißen die ab.
Aber würdest du sagen, das ist, du hast ja die Erfahrung. Ich meine, Irak hat ja ein völlig anderes Klima als wir hier. Wir haben gestern darüber gesprochen, ja, im Pausenraum, ne? Dass Adnan sagte, wenn es mal im Irak mal Schnee gibt, dann fahren die alle aus ganz Irak, ja, fahren die dahin, wo es Schnee gibt. Weil die nie in ihrem Leben Schnee sehen, weil er so warm ist normalerweise. Ne?
Genau.
Würdest du sagen, dass die Autos da unten zum Beispiel, wenn die da mal Renault und sowas in der Werkstatt
hast hatte, du nicht so viel Rost wie hier.
Ah, okay. Also hier, ist auch interessant.
Hier ist viel.
Was erwartet ihr denn mit dem auf dem jetzt Elektroautomarkt? Wie steht ihr zu den Elektroautos? Was erwartet ihr davon? Was erwartet ihr in Zukunft für die Werkstatt?
Also aus Werkstattsicht ist es eigentlich gut, weil es ist saubere Arbeit, es ist gute Arbeit. Klar, man muss eine gewisse Qualifikation haben, man muss das Werkzeug haben, man muss
Platz haben.
Welche
Autos hatten wir denn bis jetzt schon hier in der Werkstatt? Welche Marken hatten wir hier? Brauchen wir das Spezialwerkzeug? Wie haben wir da schon Erfahrung gemacht? Gerade Tesla zum Beispiel.
Tesla, VW viel, BMW, aber auch schon BMW, auch Renault, Hyundai. Zoe, BMW i3 schon öfters mal.
Und gerade Thema Tesla zum Beispiel ist ja auch ein spannendes Thema mit den Querlenkern. Ich meine, Tesla sind die Autos, die nach 3 Jahren am ehesten durch den TÜV durchfallen von Neuwagen, ne? Dicht gefolgt von Dacia, die schon jahrelang die Listen anführen, ne?
Ja gut, das sind aber
nach 3 Jahren
ein Mangel bei Tesla. Klar, man kann über die Verarbeitungsqualität reden, wie man will, aber wenn ich mir jetzt gerade mal so angucke, was ich so softwaretechnisch bei Tesla wirklich super ist, das kann VW in 15 Jahren noch nicht. Also
ja gut, viele sagen, dass Tesla eben eher eine Art wie ein Technikunternehmen ist, die auf dem Automarkt mitmischen wollen und nicht quasi ein Auto, das auf dem Technikmarkt mitmischen möchte. Ne? Viele bezeichnen Tesla ja nur als fahrende Computer, die eben die üblichen Fehler dann haben, Querlenkerlage
oder so. Was du natürlich nicht vergessen darfst, Tesla hat natürlich von Grund auf einmal den Gedanken gehabt, wir wollen ein Auto bauen, wir haben vorher noch nichts gehabt und haben von Grund auf ein Elektroauto hochgezogen. Und viele andere Hersteller, also ja fast eigentlich alle etablierten Hersteller, sind hingegangen und haben erstmal irgendwelche Plattformbauten genommen und haben da irgendwie die Elektromobilität reingemogelt, ja, haben das dazwischen geschummelt.
Hyundai Kona zum Beispiel, 1 genau, zu 1, ne? Den Papa, ne?
Oder die ganzen Plug-in-Hybride.
Bei denen funktioniert es ja relativ gut, aber wenn, ne, du dir jetzt mal ID3, ID4 anguckst, ist es ja eine Katastrophe. Also wo Katastrophe, wir halt,
wie genau?
Die Motoren bei dem ID3 waren ja, war eine Katastrophe. Jetzt haben wir letztens doch den einen gehabt, den, was war aber kein ID4, was war das für einer?
Das war ein Skoda Enyaq.
Skoda Enyaq ist auch
aber VAG. Aber der gleiche Motor drin, wie der gleiche Akku drin wie der ID4.
Ist aber ja, gut, jeder Anfang ist schwer, das muss ich natürlich erstmal eingrooven, ne? Aber ich könnte mir schon
jeder
vorstellen.
Jeder Anfang ist schwer, Toyota macht das seit Jahren, ohne Probleme. Sag mir, erzähl mir nix. Nee, Robin, wirklich nicht.
Nee, nee. Wenn du jetzt hingehst und ein komplett neues Konzept auf den Markt schmeißt und das in eine Verbrennerplattform reinschiebst, dass das erstmal Probleme gibt, ist erstmal normal, wenn du was Neues auf den Markt bringst. Doch klar, geh dir ein Vorserien-Handy kaufen, dann hast du da auch Probleme mit. Also das muss ich erstmal ein bisschen eingrooven. Ein bisschen Zeit müssen wir natürlich haben, um auch aus ihren Fehlern zu lernen.
Wo kommt das denn her mit der Zeit? Wo kommt das denn her? Seit Jahren ist es bekannt, dass Elektromobilität uns weiter revolutionieren wird. Da kann man so stehen, wie man will, aber es wird nicht aus unserem Markt wegzudenken sein. Selbst wenn wir jetzt über Hybridtechnik reden. Toyota macht das seit Jahren und ohne Probleme. Die Autos haben mir zumindest in dieser Zeit auch nicht gefallen. Also designmäßig ist nicht mein Fall, aber sie funktionieren. Wir hatten letztens hier ein Toyota, was weiß ich was, von 2006 mit Elektroakku,
ja, und der lief immer noch. Das ist immer ein bisschen gefährlich, das so aufzustellen, weil wir haben natürlich extrem viel VAG hier in der Firma, ne? Und extrem wenig Toyota. Deswegen ist haben die Frage, wie viele Autos fahren da überhaupt, ja, auf der Straße von, ja, um dass man diese Realität überhaupt oder diese Statistik so aufstellen kann. Ne? Das ist immer ein bisschen schwierig darzustellen. Viele sagen immer, ja, VW, die Scheißkarren, die gehen immer nur kaputt. Aber es sind doch einfach die meisten Autos, die auf der Straße fahren. Mhm. Dass die am meisten in der Werkstatt stehen, ist natürlich auch klar.
Trotzdem, ne, haben sie meiner Meinung nach die Revolution verschlafen.
Ja, das mag sein. Mag sein. Aber ich weiß nicht, das ist also kann ich nicht bewerten.
Sieht ihr denn irgendwelche Probleme in Zukunft, dass wir als freie Werkstatt zum Beispiel bestimmte Bauteile bei einem Elektroauto nicht reparieren könnten?
Nö.
Bei Akkus, Antriebsstrang.
Also technisch gesehen nein, politisch gesehen eventuell ja. Mhm. Das ist die Frage, inwieweit der Hersteller Reparaturen dafür freigibt. Wenn jetzt zum Beispiel sagen, wir machen eine Batterie auf, tauschen einzelne Zellen, gibt es überhaupt Ersatzteile dafür? Mhm. Ne? Inwieweit ist das abgedeckelt? Was brauchen wir für Scheine? Was sagt die BG dazu, wenn es vom Hersteller nicht vorgeschrieben ist und wir machen es einfach und es geht was schief, immer so grenzwertig. Also muss man mal gucken, muss sich entwickeln.
Die Qualifikation, ne, dafür haben,
genau,
die haben wir ja zum Glück alle. Also jeder, der seit 2016, 17 die Ausbildung abgeschlossen hat, hat zumindest den kleinen Schein. Mhm. Das heißt, jeder darf an Elektroautos, Fahrzeugen arbeiten, darf nach Herstellervorgaben freischalten. Auch du, ne? Ja, hast du auch gemacht in der Prüfung, das ist alles mit hinterlegt und das ist erstmal die Grundvoraussetzung und alles Weitere baut ja darauf auf, aber das ist ja nichts anderes, wie wenn du an Fahrzeugassistenzsystemen arbeitest, da musst du ja auch eine gewisse Schulung für haben, für diverse Bereiche. Warum sollte das jetzt eine Herausforderung sein? Ich meine, die Batterien wurden früher auch repariert, klar war die BG da nicht so hinterher mit platzenden Batterien und Batterieraum, ne? Also ich sehe da jetzt nicht das Problem. Also
technisch auf jeden Fall möglich.
Ja. Ne? Ja, bevor wir uns weiter in Elektromobilität noch weiter verstricken, wir haben noch ein paar mehr Abende, wo wir sprechen wollen. Was war heute der Highlight eures Tages? Was war das Spannendste, was euch heute über den Weg gekommen ist im Tagesgeschäft?
Der Ford eigentlich, der gibt mir noch ein bisschen Rätsel auf. Da bin ich auch noch nicht ganz hintergekommen, was da passiert ist.
Erzähl mal.
Ich gehe mal was holen. Oder wir gehen mal zum Auto kurz.
Wie soll das Auto mitkommen?
Ja,
alle Mann.
Wir haben hier einen Ford Focus. Der Kunde hatte, stell das mal weg hier.
War der mit der Bremse, ne?
Genau, richtig. Der hatte angerufen gehabt, die Bremse ist Eisen auf Eisen, macht starke Geräusche und könnte er sich nicht erklären, wie das passiert. Eigentlich wäre alles soweit in Ordnung gewesen. Der Wagen wäre vor kurzem auch schon in der Werkstatt gewesen. Und ich habe den reingeholt, habe Reifen vorne und hinten runter gemacht und wie ihr sehen könnt, vorne die Bremse war auch runter. Die Bremsbelag hat hier komplett auf die Scheibe gebremst, hat dann schon für Geräusche gesorgt. Da ist auch nichts mehr an Material dran. Das Problem ist nur, die Bremse ist wie gesagt vorne schon neu gewesen. Ich habe mal den Belag von der rechten Seite zum Vergleich. Auf der rechten Seite sind die Bremsbeläge aber noch komplett in Ordnung. Wir haben hier so eine leichte Einkerbung drin, dass die Bremsbeläge weniger Geräusche machen zum Einfahren und ich wüsste jetzt gar nicht genau den technischen Vorteil noch mit dazu. Auf jeden Fall kann man da ganz gut dran erkennen, dass der Belagverschleiß noch nicht so in Ordnung, noch vollkommen in Ordnung ist. Also wenn die hier komplett plan geschliffen sind, dann könnte man darüber nachdenken, dass man demnächst mal die Bremse neu machen soll, wenn nicht sowieso schon Geräusche entstehen von der Bremsscheibenkante. Aber wie ihr sehen könnt, rechte Seite noch voll Belag da, linke Seite Eisen auf Eisen. Dann bin ich hingegangen und habe mal ein bisschen nachgedacht, was ist denn hier überhaupt passiert an dem Auto. Der spricht eigentlich dafür, wenn der Bremsbelag Eisen auf Eisen ist, dass irgendwas hängt. Das heißt, entweder die Führungsbolzen, die Gleitbolzen nicht in Ordnung sind, die Beläge im Sattel festgerostet sind oder der Hauptkolben von der Bremszange, dass der festhängt.
Ein bisschen Spoiler, dass jetzt schon die Bremszange...
Komme ich gleich zu.
ist ja noch in Arbeit, das Auto, ne?
Ich bin auch, wie gesagt, noch nicht ganz sicher, was jetzt hier hundertprozentig passiert ist. Daraufhin habe ich das alles zerlegt. Gleitbolzen sind einwandfrei gewesen. Bremssattel, der Kolben ließ sich ohne Probleme zurückdrücken. Da war auch nichts dran. Und hatte irgendwie keine Erklärung dafür. Ich habe auch noch keine Erklärung dafür, was da passiert ist. Ich habe, weil ich dann einfach auch wissen will, wo das Ganze hingeht, den Bremskolben oder die Bremszange einmal geöffnet. Habe den Kolben ausgepresst. Ist
schon mal neu gekommen, ne?
Genau, das hat man hier gesehen. Da ist, ich versuche das jetzt mal jetzt hier nicht so weit zu machen. Da ist noch ein Sticker drauf, dass das Ding schon überholt worden ist. Das heißt, da ist beim letzten Bremsscheibenwechsel wohl dasselbe Problem schon aufgetreten. Das heißt, die Bremse hat schon gehangen. Und dann gab es hier schon einen neuen Sattel dazu. Nur irgendwie, wenn man da mal so reinschaut, Robin, vielleicht hast du mal so eine Lampe dazu, dann sieht man das da drin so glitzern. Das heißt, wir haben da in irgendeiner Art und Weise Metallabrieb in der Bremsflüssigkeit. Und ich kann mir jetzt gerade nicht erklären, wo das Ganze herkommt, weil eigentlich sollte ein neuer Bremssattel sowas nicht haben. Das heißt, wir hätten jetzt, es könnte sein, dass wir hier ein Problem haben, dass der Bremssattel nicht richtig gesäubert wurde, bevor der rausgegangen ist, zum Einbau in das Fahrzeug. Es könnte aber auch sein, dass wir ein anderes Problem schon vorher hatten und die Späne einfach in das System reingekommen sind und jetzt dafür gesorgt haben, dass der neue Bremssattel wieder kaputt gegangen ist, wieder gehangen hat.
Aber eine Kundenbeanstandung hatten wir nicht, ne?
Außer, dass die Bremse auf Eisen ist.
Eisen auf Eisen hat er beanstandet, okay.
Auf jeden Fall.
Beziehungsweise Geräusche der Kunden nur, ne?
Baue ich den Sattel natürlich nicht wieder ein. Mhm. Ich habe jetzt einen neuen Bremssattel eingebaut und auch einen neuen Bremsschlauch, weil ich da schon so eine leichte Schleifspur dran gehabt habe, was aber auf jeden Fall nicht dafür sorgen kann, dass die Bremsflüssigkeit nicht zurückgegangen ist. Ich vermute, dass hier ein Problem ist mit dem Hauptbremszylinder, sondern mit dem ABS-Hydroaggregat, dass da intern was nicht sauber, das Ventil nicht öffnet und der Druck abgebaut werden kann. Das ist so die Vermutung. Grundsätzlich ist jetzt das Problem, dass die Späne natürlich überall im System drin sind. Ich habe mal Proben genommen, hinten rechts, hinten links und vorne rechts und auch überall dort waren Späne im System drin. Das heißt, das ist einmal durchs komplette System durchgegangen. Es kann sein, dass der Hauptbremszylinder dafür hauptverantwortlich ist, das weiß ich noch nicht. Wir werden das System jetzt einmal durchspülen, das heißt durch das Hydroaggregat eine geführte Funktion starten, einmal komplett das System durchentlüften, sauber machen, in der Hoffnung, dass der Fehler danach weg ist, eine Probefahrt machen und dann in 300, 400, 500 Kilometern nochmal den Kunden hier hinbitten, dass wir nochmal kontrollieren können, ob der Belagverschleiß wieder gleich geblieben ist oder ob das Phänomen wieder auftritt. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, wird nichts anderes übrig bleiben als...
Weil das günstiger ist, als von Anfang an alles neu zu machen, ne?
Ja, genau. Gerade wenn wir jetzt keine Beanstandung haben, gehst jetzt nicht hin und schraubst da alles neu rein.
Das wenn ich jetzt einen Hydroaggregat neu nehmen müsste bei dem Auto, 800 bis 1000 Euro mindestens.
Um den Zuschauer zu erklären, warum du nicht in Anführungszeichen, warum wir den Kunden mit unter Umständen ein Problem fahren lassen.
Genau.
Weil das günstiger ist für den Kunden und für uns natürlich auch logischerweise dadurch, weil wir dem Kunden einfach Zeit und Mühe ersparen, wir die Bühne nicht voll haben, sondern wir mit dem nächsten Auftrag weitermachen können.
Jetzt 500 Kilometer mit dem Auto fahren müsste, das kann ja keiner bezahlen.
Genau so. Ne? Und ja, gesagt, oder in Anführungszeichen, was du natürlich machen könntest, wäre sagen, Finger weg, wir machen jetzt einfach alles
neu. Der Kunde hat ja vorher auch keine Beanstandung gehabt. Das heißt, er hat weder bemängelt, dass die Bremse zu heiß wird, noch hat er über Bremsverlust geklagt, bis der Bremsbelagverschleiß halt wieder so weit war, dass die Bremsscheibe halt vorne am Ende war. Ja. Und wenn wir jetzt ein neues Hydroaggregat reinschrauben, einen neuen Hauptbremszylinder, mit der ganzen Arbeitszeit bist du bestimmt mal 2.000, 2.500 Euro los mit der Bremse jetzt. Ne? So ist es jetzt Wir holen die Späne aus dem System raus. Ich habe, wie gesagt, jetzt hier auch schon durchentlüftet durch die Leitung,
bevor sind,
ich
den neuen Sattel draufgebaut habe. Sind aber auch so ganz kleine, feine Späne gewesen. Also sind das nicht so richtig dicke Dinger gewesen.
Wo kommen die her?
Die müssen irgendwo herkommen, klar. Ne?
Ist das jetzt wirklich Abrieb vom neuen Sattel?
Auf jeden Fall mit dem Kunden sprechen, aber hast du, glaube ich, schon heute.
Genau, ne?
Richtig. Das ist ganz wichtig, nicht, dass ich das nach dem Hauptbremszylinder irgendwo festsetze und die Manschetten kaputt macht und der auf einmal ins Leere tritt. Das wäre natürlich ganz schlecht.
Ja.
Aber trotz alledem...
Für den Kunden mega ärgerlich und wir merken natürlich wieder, Vertrauen ist die Währung, mit der wir hier arbeiten, weil ohne Vertrauen haben wir keine Chance, weil wenn wir dem Kunden das erklären, sagt er, ihr wollt doch wieder Geld verdienen mit uns. Ne? Und da können wir nur auf unsere Kunden, die uns vertrauen, bauen. Ne?
Das ist der Hauptkolben, der da drin sitzt, nochmal zur Erklärung. Der sitzt unten an dem, hier drin, hier sitzt der Belag vor und wenn der Kolben oder wenn man drin auf das Pedal drückt, kommt hier hinten die Bremsflüssigkeit dran und drückt den Kolben nach außen. Das heißt, es gibt eine gewisse hydraulische Übersetzung. Oben sind 5 cm Weg, unten ist nur 2 mm Weg und dadurch haben wir eine Verstärkung der Bremskraft. Hier drin ist noch ein Rechteckgummi, ein Vierkantgummi. Der sorgt dafür, wenn der Kolben nach vorne geht, wölbt er sich da drum und es gibt einen sogenannten Rollback-Effekt. Das heißt, wenn der Kolben nach vorne geht, wird er automatisch wieder zurückgezogen. Und wenn hier natürlich was nicht stimmt, kann das natürlich auch dafür sorgen. Deswegen habe ich, wie gesagt, den Kolben ausgebaut. Aber hier dran ist jetzt wirklich nichts zu sehen. Nur nochmal zur Vollständigkeit halber.
Ja, ne? Super. Aber auf die Couch.
Ich gehe mal Finger waschen.
Es bleibt spannend. Es wird nicht langweilig. Fall nicht,
bitte.
Tja, Sadek, jetzt fragst du immer so schön, ne?
Ja.
Was war denn dein Highlight heute?
Ach, ich glaube, Josh sich gerade noch Hände waschen, ne? Da hinten. Ja, super. Wenn er gleich da kommt, können wir da weitermachen. Mein Highlight der Woche, oder was soll ich sagen? Wir hatten gestern eine ganz unangenehme Diskussion eigentlich mit einem Kunden. Es war ein Neukunde, der uns eine E-Mail geschrieben hat, der uns irgendwie und uns das eben nicht geglaubt hat. Der uns nur aus dem Internet kennt und dachte, wir wären die Heilsbringer vom Herrn. Und als wir gesagt haben, dass wir seinen bestimmten spezifischen Fall, will ich gar nicht näher darauf eingehen, nicht gemacht haben, der Meinung war, dass wir entweder Angst vor dem Auftrag hätten. Das war das Erste, was er gesagt hat. Und also der Sebi vorhin hat die Nachricht geschrieben, dass wir diesen Auftrag nicht machen würden, hat ihn an eine befreundete Werkstatt oder eine bekannte Werkstatt weiterverwiesen, die, wo wir wissen, dass sie das machen, diese Arbeiten.
Die Spezialisten dafür sind.
Und Spezialisten dafür sind. Und hat das so interpretiert, dass wir keine Lust haben, das zu machen, weil wir Angst davor haben. Und hat sich so im Ton vergriffen, dass ich die in den E-Mail-Konversationen übernommen habe und eben dann geschrieben habe, dass das für uns nicht geht, dass das eine Frechheit ist, wenn man so mit uns redet. Und man kann über alles diskutieren, da kann auch gerne nachfragen, warum wir das nicht tun, solange er das freundlich, höflich und respektvoll macht. Aber nicht, wenn der Sohn im Ton sich quasi vergreift. Und da kam dann nochmal eine zweite E-Mail dazu, dass er sich überhaupt nicht im Ton vergriffen hätte, sondern dass er ja nicht persönlich geworden ist und auch nicht grob beleidigt hat und sowas alles. Mhm. Und da habe ich so gesagt, und das ist eigentlich genau, dass er jetzt auf die Idee gekommen ist, dass es eigentlich daran liegt, dass wir was er eingebaut haben wollte, dass er das selber mitbringen wollte und dass wir einfach nicht genug Geld damit verdienen würden angeblich. Da habe ich mir nochmal ganz klar gesagt, es tut mir leid, dass das bei Ihnen völlig normal ist, dass man sich beleidigt und sich so angeht. Für uns reicht es schon, wenn man uns als Angsthasen bezeichnet, dass es für uns eine Frechheit ist und dass uns das einfach nicht... Dass es einfach nicht der Umgang ist, mit dem wir mit unseren Kunden Kontakt haben wollen.
Macht man auch einfach nicht.
Ne? Und habe ihm gesagt, ich kann verstehen, wenn Sie hören, heute eine Linse über Leber gelaufen ist, aber lassen Sie das bleiben, sonst müssen wir den Kontakt sowieso abbrechen. Grundsätzlich antworten wir auf sowas gar nicht, aber der Schäfer war da etwas, oder der Sebi war vorhin etwas gestresst davon, deswegen habe ich mir da die Mühe gegeben, darauf zu antworten und ihm da auch ganz klar zu sagen, es gibt eine Grenze und bis dahin machen wir weiter.
Ist auch Wahnsinn, was du so im täglichen Kundenkontakt oder was ihr zwei da im täglichen Kundenkontakt auch alle so mitkriegt, ne? Was ihr so durchfiltern müsst und was da so jeden Tag auf einen einprasselt.
Ja, ich habe gestern noch zu dir gesagt, ne, wir sind ein bisschen wie ein Zahnarzt, ne? Niemand geht gerne dahin, aber man ist froh, wenn man eine hat, wo man hingehen kann und die Leute...
Das ist gut.
Ne? Das ist ja so. Ja. Niemand kommt her und sagt, ich möchte jetzt viel Geld ausgeben für die Rechnung. Ne?
Ja.
Ist wie ein Zahnarzt.
Ja. Verstehst du, ne? Du willst da nicht hingehen, du hast Bauchschmerzen, wenn du musst zum Zahnarzt und wenn du Zahnschmerzen hast, freust du dich nicht drüber, aber wenn du da bist und du hast einen guten und der macht nur eine Füllung und danach ist alles wieder gut, bist du glücklich und du kannst wieder beruhigt schlafen. Und so ist das bei uns auch. Und manche Kunden haben Angst vor dem Zahnarzt und schreien den Zahnarzt an und manche Kunden sagen, wissen Sie was, ich bin froh, dass ich bei Ihnen bin, dass ich guten Zahnarzt habe, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und die 10-mal bei schlechten Zahnärzten waren, aber zum 11. Mal zu uns kommen, die haben schon Zahnschmerzen vor sind Waren gebracht haben. Echte Zahnschmerzen. Ja. So, ne? Deswegen. Ja, aber bevor wir jetzt weiter, also wie gesagt, 95% der Kunden sind super, man versteift sich manchmal auf die 5% und wenn man sich auf die 95% fokussiert, ist der Tag eigentlich schon deutlich besser im Laufen. Ne? Haben wir sonst noch irgendwas Spannendes? Robin, ist bei dir noch irgendwas Spannendes heute passiert?
Wir haben was Cooles gemacht heute, Adnan. Ne?
Ein Highlight von euch
zwei. Mit unserem Wasser. Erzähl mal, was war mit unserem Wasser-Audi?
Wir haben beim Audi Undichtigkeit gehabt.
Undichtigkeit vom Motor her, Kühlwasser oder was? Oder?
Regenwasser.
Ne? Also ein Wassereintritt. Okay. Ja. Mhm.
Wassereintritt. Und dann ist der reingelaufen. Dann haben wir so lange gesucht, dann haben wir das Idee, mit dem Luft da reinzugehen.
Wo reinzugehen, die Luft?
Wo? Also, wo das Wasser durchläuft,
ja,
durch das Blech. Und da ist da alles gerostet gewesen. Mhm. Und da ist so ein Loch. Und dann lief er die Wasser rein.
Ja, Adnan hat die zündende Idee heute gehabt. Das Auto ist das dritte Mal schon hier wegen Wassereintritt. Mhm. Und das erste Mal war das Schiebedach und die Abläufe nicht richtig frei.
Ah ja, ich erinnere mich dran.
Haben wir die sauber gemacht und gesagt, bewerte nochmal. Und dann war der Wasserkasten vorne links im Motorraum, wo die Anschlüsse alle durchgehen, zwischen Motor und Innenraum, der war undicht, den haben wir abgedichtet. Und jetzt kam er letztens wieder und sagte, es ist wieder undicht. Ich sagte, das kann nicht sein.
Aber auch immer nur in der Waschstraße, ne?
Ja, das hat er, genau, beim letzten Mal waren wir noch in der Waschstraße mit dem Ding.
Wir sind doch
zu zweit in die Waschstraße fahren. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll man jetzt machen? Dann habe ich in die Waschstraße fahren. Sagt er, ja klar, komm, du fährst. Ich krabbel in den Fußraum rein. Dann sind wir mit dem Ding in die Waschstraße. Ich die Füße hoch, die zieht sich dann ja so da durch. Der Josch unter meine Füße gekrabbelt. Die Beine gucken da so raus. Der Typ hat auch gedacht, die zwei haben sie nicht mehr alle.
Was haben wir
alles da abgeleuchtet. Nichts gesehen. Ja, und jetzt habe ich gesagt, Adnan, ich sage, ey, komm mal mit raus, guck mal mit. Weil Adnan immer gute Ideen hat. Ne? Also Adnan hat immer so
pragmatische
Lösungen und sagt,
Lösungen, ja.
Wie Adnan dann sagt, wir machen jetzt einfach und probieren, bis wir es gefunden haben.
Lass mich machen.
Ja,
ich genau. mach das schon, Josch.
Und dann habe ich das Adnan gezeigt und brauchst ja einen zweiten Mann, um das zu machen. Und dann kam halt Adnan auf die super Idee, weil wir wussten innen, wo es reinläuft, aber nicht, wo es außen reinkommt. Wir halten als Druckluft rein und gucken dann, wo die Luft halt draußen rauskommt. Und dann haben wir tatsächlich die Roststelle da gefunden, die er dann gesagt hat. War echt, hey, nicht gedacht.
Das ja, war, geil. Ja.
Da haben wir uns gefreut, ne?
Ja, auf jeden Fall.
War gut, ja.
Gut, und da kommen wir eigentlich schon zum letzten Highlight, glaube ich, oder zum nächsten Highlight dieser Folge. Ist, dass wir einen Fahrbucker-Fall der Woche haben, den wir uns alle zusammen mal anhören. Soweit ich weiß, der Fall auch schon gelöst.
Oh,
das heißt, wir dürfen quasi verrückte Vermutungen abgeben. Wir werden gleich das Video, soweit ich weiß, glaube ich, nochmal sehen. Und dann werden wir mal hören. Und dann werden wir alle einzeln für uns selber quasi eine stille Vermutung machen. Und dann gehen wir das ab, weil es natürlich bei mir wahnsinnig qualifizierte Aussagen sind, die ich dazu geben kann mit meiner Erfahrung.
Wir haben keinen Raum fürs Messgerät.
Genau.
Und dann, den hast du weg.
Ja,
erzähl mal beim nächsten Mal. Vielleicht mal, was das Raum fürs Messgerät.
Und gucken wir mal, ob wir das erzählen. Und dann werden wir darüber mal sprechen. Und wie gesagt, der Fall ist gelöst. Das heißt, es ist schon klar, was das Ergebnis ist. Und dann werden wir mal sehen, wer hier von den vier derjenige ist, der die richtige Lösung hat. Ne?
Oh, war ja.
Der hatte doch was dazu gesagt. Das ist irgendwie nur morgens, wenn er den Wagen abstellt, ne?
Genau.
Wenn er den nach der Arbeit fährt, ist es nicht.
Genau.
Dann nur der.
Und wenn du unterwegs ist, auch nicht. Wenn du selber jetzt, ist das Geräusch auch nicht da.
Also irgendwas.
In dem Video sieht man ja auch, dass da auch kalt ist. Also liegt ja Schnee auf dem Boden. Sieht das aus, ne?
Ist Schnee da, ja?
Mhm.
Okay.
Hört sich an, als ob irgendwas trocken läuft oder so, ne? Als ob irgendwas
Luftvermutung läuft. Gib mal eine Vermutung ab, Robin.
Ich sag Servopumpe. Irgendwie sowas. Oder Wasser. Also ich sag Servopumpe, ja.
Ich würde auch sagen, Servopumpe.
Plötzlich.
Also irgendwie zu wenig Öl drin, also zu wenig Öl, Servoöl oder Servopumpe am Arsch.
Das könnte natürlich auch sein, gerade wenn die warm wird, ne, dann dehnt sich das Öl ja aus, dann ist wieder mehr. Es hört sich tatsächlich an, als ob irgendwo Luft gesaugt wird. Also auch Richtung Servopumpe würde ich gehen. Als erste Diagnose würde ich den Keilriemen runter machen, gucken, ob das Geräusch danach immer noch da ist. Ansonsten könnte es sein, dass vielleicht Kraftstoffpumpe ist, die dann auch irgendwie Luft zieht. Ja, aber warum dann
nur ein Tipp, ne? Wenn du jetzt quasi in deinem Innenhof stehst und du hast nicht die Möglichkeit, die Lenkung quasi oder die Keilriemen abzubauen, ne, bei einem Fahrzeug, wo die Servopumpe noch über den Riemen angetrieben wird?
Lenken. In die Endanschläge. Ne?
Ob also, sich das Geräusch verändert. Genau.
Gerade im Endanschlag, ob das lauser, leiter wird.
Für mich als in Anführungszeichen Laie, also als geschulter Laie, wenn man so möchte, ich hätte jetzt gesagt, für mich kommt das Geräusch zu konstant, um es jetzt in irgendeiner Form einfach von der Umlenkrolle zu kommen. Weil du hast überhaupt keine Veränderung. Du hast ja nicht irgendwie, dass ich da jetzt, dass es leiser wird, dass es lauter wird, dass es irgendwie Drehgeräusche in irgendeiner Form hat, würde ich sagen.
Also ein Tipp
Also das Einfachste ist erstmal Füllstand kontrollieren, ja, oder?
Das erstmal. Und zweite, wenn das Riemen ist, also ich würde einen Tipp geben, einfach mit dem Wasser drauf gehen. Also Wasser auf dem Riemen.
Ja.
Und dann sollte man gucken, ob der Geräusch ändert
sich Geräusch oder nicht. Ist.
Wenn die Spannrolle Geräusche macht oder sowas. Ne? Das kann man damit ganz gut prüfen.
Oder mal Licht an- und ausmachen, alle Verbraucher an, um den Generator mal stark zu belasten, nicht stark zu belasten. Einfach so ein bisschen rumspielen und mal gucken, was verändert sich, wenn ich was mache. Und dann darüber versuchen, irgendwie eine Herleitung herzustellen.
Weil der Keilriemen den Generator auch antreibt.
Genau, richtig. Ja, ja, dann schieß mal los. Bin mal gespannt, was es war.
Also erstmal soll ich ja auch noch was dazu sagen. Ich würde mir da echt eure Expertenmeinung anschließen, weil ich, also ich hätte jetzt wie gesagt irgendwie Umlenkrollen wären irgendwie möglich gewesen, aber hätte man vielleicht länger sehen müssen. Es wäre auch gut gewesen, das aus dem Motorraum zu hören, dass man vielleicht auch in irgendeiner Form einfach den Orten ja lokalisieren kann, wo was verbaut ist. Ne? Und ich gucke mir direkt mal den Lösungskommentar an. Ein User schlägt auch vor, dass es die Lenkpumpe ist und der Beitragsersteller hat ganz klar gesagt, ja, das war sie, Lenkpumpe war es. Ne?
Jawohl.
Also da haben einige drunter kommentiert und haben auch mit Childplan sich hier und mit technischen Zeichnungen darüber quasi geschrieben, was sie vermuten würden und haben auch Lösungsvorschläge geliefert. Und ja, ein weiterer Fall, der gelöst wurde, in der Community, in der freien Fabuca-Version quasi, die nicht nur für Professionals ist, also von Fabuca Pro, sondern eben in der normalen Fabuca-App, in der alle schreiben können. Und ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, wie man sich unter Hobbyschraubern auch helfen kann, wo auch Werkstätten bestimmt auch kommentieren, die einfach Spaß haben, danach noch Fälle zu lösen. Und seht ihr mal so kann man sich auch die Diagnosearbeit in Anführungszeichen vielleicht ersparen. Und wenn der Nächste, der das gleiche Problem hat, in die App reinschaut, dann hat er das Problem schon gelöst. Ne? Wenn der das gleiche Geräusch natürlich in der Form hat.
Nochmal, nächstes Mal, nochmal.
Ja, das finde ich eine coole Nummer. Da kann man echt mal so ein bisschen schauen, was wir so remote so auf dem Kasten haben, ne? Ohne dass wir es gesehen haben. Und es wäre cool zu wissen, wie der bei der Beitragsersteller das rausgefunden hat tatsächlich. Ob er in der Werkstatt war, ob er es einfach selber sich in der Garage erneuert hat. Ne? Weil dann wäre natürlich auch mal so ein Einbauvideo davon oder ein Video danach auch cool zu sehen irgendwie. Ja, aber schreiben ja auch einige, stehe ich gerade hier schnell, Servopumpe, auf jeden Fall Riementrieb, schlagen einige vor und Anlasser. Aber gemeinsam haben wir es gelöst. Ja, das war der Fabuca-Fall der Woche. Und damit auch der letzte Fall für uns heute. Ne? Wir verabschieden uns quasi in den Feierabend. Freuen uns auf ein Feierabend.
Wir machen Wochenende. Gleich, ne? Ja. Lass die beiden ruhig weiter.
Über Wochenende. Und dann bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch ganz viel Spaß.
Tschüss, schönen Feierabend.
Gefallen. Und,
tschüss zusammen.
Ciao.